Hier ist Vehran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, Zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 20. November 2024, gleich dem 30. Oban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, in diesem Beitrag betrachten wir das traurige Thema der Sexindustrie, insbesondere in den USA. Aus den Augen des Kapitalismus lässt sich alles als eine Ware betrachten, die vermarktet werden kann. So kam auch eine Industrie namens Sexindustrie zustande, die inzwischen internationale Ausmaße angenommen hat. Diese Industrie, ob nach westlichen Gesetzen erlaubt oder verboten, bringt Milliarden von Dollar ein, indem sie Millionen von Männern, Frauen und Kindern in Sexware verwandelt und die Voraussetzung für ihre Ausnutzung schafft. Jährlich werden Tausende von jungen Mädchen und Frauen von Menschenschmugglern für das Sexgeschäft in westliche Staaten und in die USA gebracht. Sie kommen meistens aus ostasiatischen Ländern, ehemaligen Republiken der Sowjetunion und aus Südamerika. Diese Frauen wissen nicht, was auf sie zukommt. Die Schmuggler versprechen ihnen, dass sie im Westen einen gut bezahlten Beruf bekommen, als Modell oder als Kellnerin. Dann verkaufen sie diese Menschen an Privathäuser, Clubs oder spezielle Orte für die in Aussicht gestellten Tätigkeiten. Da sie die Unkosten für ihre Reise zurückzahlen müssen, sind sie gezwungen, für die Leute, in deren Besitz sie sind, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Untersuchungen von offiziellen Behörden in den USA zeigen, dass jährlich mehr als 100.000 minderjährige Mädchen zwecks Sexversklavung in den USA gehandelt werden. Sogar in der amerikanischen Hauptstadt Washington werden heranwachsende Mädchen, von denen einige sogar nur um die 13 Jahre alt sind, zu diesem Zweck gekauft bzw. verkauft. Weibliche Gefängnisinsassen in den USA sind auch der Gefahr sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Für viele dieser Frauen bestehen finanzielle und familiäre Probleme, so dass sie auf eine frühere Freilassung hoffen. Für ihre vorgezogene Entlassung aus dem Gefängnis werden von ihnen oft Sexdienste gefordert. Wie die Zeitung The Guardian berichtet, werden Frauen in den US-Gefängnissen von Sexhändlern angeworben und nach ihrer Freilassung zur Prostitution gezwungen. Diese Sexhändler nutzen die staatlichen Webseiten, um sich Informationen über die weiblichen Gefangenen zu besorgen und identifizieren ihre potenziellen Opfer, während diese noch hinter Gittern sitzen. Die Käufer wählen unter den gefangenen Frauen, die noch auf ihren Prozess warten, ihre Opfer aus und machen ihnen durch mitleidsvolle Briefe Hoffnung und Hinterlegung einer Kaution und ihre Befreiung aus dem Gefängnis. Fallen sie darauf herein und kommen sie auf freien Fuß, müssen sie als Prostituierte arbeiten, und es wird ihnen angedroht, dass sie wieder ins Gefängnis zurückgebracht würden, falls sie nicht damit einverstanden sind. Eine dieser Frauen sagte in einem Interview mit The Guardian: Die Menschenhändler nutzten die Kaution als Druckmittel. Ich war wegen der Rückzahlung meiner Schulden gezwungen, als Hausdirne zu arbeiten. Einmal habe ich versucht zu fliehen, aber der Mann, der meine Kaution bezahlt hatte, konnte mich finden. Er hat mich verprügelt und wieder ins Gefängnis zurückgeschickt. Der Bundesgerichtshof der USA bestätigt diese Tatsachen. In einem Bericht über die Industrie der Sexversklavung heißt es, dass die Frauenhändler durchschnittlich im Jahr 9,5 Milliarden Dollar Einkommen erzielen. Diese Händler nutzen die Privatdaten der weiblichen Gefängnisinsassen aus und verkaufen sie als Sexsklavinnen. Diana Churchill war ehemals Staatsanwältin in Orlando im Bundesstaat Florida. Sie sagt, dass die Möglichkeit der Hinterlegung von Kaution in der Regel von den Menschenhändlern ausgenutzt wird. Sie sagt, dass mehr als 80% der Akten über Schmuggel, die sie im Jahre 2016 bearbeitet hat, mit Fällen zu tun hatten, wo illegale Informationen über Frauen, die wegen Prostitution verhaftet worden waren, an Menschenhändler weitergegeben wurden. Sie sagt weiter über die Käufer von weiblichen Gefängnisinsassen: Manchmal werden Frauen aus dem Gefängnis entlassen, ohne zu wissen, wer sie befreit hat und warum. Wenn sie dann aus dem Gefängnis herauskommen, wartet bereits jemand auf sie. Dieser sagt zu ihnen: Ich habe dich aus dem Gefängnis befreit und du musst mir dankbar sein. Und dann verkaufen sie die ehemalige Gefängnisinsassin als Sexsklavin. Die sexuelle Ausnutzung von weiblichen Insassen in US-Gefängnissen ist heute in den USA eine weit verbreitete Form des Menschenhandels. Weibliche Gefangene werden darüber hinaus auch für den Drogenschmuggel ausgenutzt. Das nationale Netzwerk Survivors hat in einer Studie im Jahr 2018 auf diese Misere hingewiesen und bekannt gegeben, dass gemäß Untersuchungen 91% der weiblichen Gefangenen nicht nur sexuell ausgenutzt werden, sondern auch für den Verkauf von Drogen eingesetzt werden. Die UNO schätzt, dass die Menschenschmuggler jährlich ca. 10 Milliarden Dollar Gewinn einstreichen. 94% der Opfer für den Handel mit Sex sind junge Mädchen und Frauen. Die Zahl der Opfer des Menschenhandels zwecks Zwangsarbeit und Sexdienste ist in dem Zeitraum 2011 bis 2016 um 40% gestiegen. Laut dem internationalen Bericht, der im Jahre 2018 zum Thema Menschenschmuggel erschien, war seit 2004 der Anteil an weiblichen Opfern unter 18 Jahren an der Gesamtzahl der Opfer des Menschenschmuggels um 130% gestiegen. Dieser Anteil hatte sich von 10% im Jahre 2004 auf 23% im Jahre 2018 erhöht. Auch die Zahl der Jungen unter den Opfern hatte sich ungefähr im gleichen Ausmaße vergrößert. Im Jahre 2004 betrug die Zahl der männlichen Jugendlichen, die den Menschenschmugglern in die Hände gerieten, 3%, und dieser Anteil stieg in dem besagten Zeitraum auf 7% an. Angela May, die Leiterin des UN-Büros für die Forschung in Sachen Drogen und Kriminalität, sagt zu diesem Bericht: Die männlichen Jugendlichen werden zumeist für Arbeit und die weiblichen für Sexdienste gehandelt. Wir erinnern daran, was Ayatollah Khamenei über den Schaden, der im Westen den Frauen zugefügt wurde, wie folgt gesagt hat. Sie haben für den Handel, die Industrie und das gebräuchliche öffentliche Leben so geplant, dass lüsterne Männer optisch und nicht optisch befriedigt werden. Also, sie haben wirklich die Ehre der Frau verletzt, sie haben ihre Unantastbarkeit zerstört. Das Schlimmste an der Sache ist, sie haben es so weit getrieben, dass die Frauen selber, die jungen Frauen und Mädchen, es als zu ihrem Wohl betrachten, so zu erscheinen, dass sie aus sexueller Hinsicht die Männer auf sich aufmerksam machen können. Und zwar welche Männer? Die Männer auf der Straße. Den schlimmsten Schlag, den sie der Frau versetzt haben, bestand darin, dass sie sie zu dieser Schlussfolgerung angetrieben haben. Liebe Hörerfreunde, wenn wir all die von uns erwähnten Übergriffe im Westen auf die materiellen und immateriellen Rechte von zahllosen versklavten Menschen bedenken, wundern wir uns nicht, dass die hohen Verantwortungsträger und westlichen Medien behaupten, die Rechte der Frauen und Kinder zu verteidigen und dass sie sogar in internationalen Gremien wie dem UN-Sicherheitsrat andere Länder wegen Menschenrechtsverletzungen anprangern und gegen diese Länder Sanktionen verhängen und ihnen sogar den Krieg erklären. Die liberalistische und kapitalistische Kultur hat eine Sucht nach Sexualität unter den Menschen in westlichen Gesellschaften ausgelöst. Anstatt, dass ihre Regierungsverantwortlichen in die Heilung dieser Sucht investieren, verkaufen sie lieber Militärausrüstung an Länder auf anderen Kontinenten, insbesondere an Muslimstaaten. Zugleich lassen die Tendenz zur Zerstörung der Grundlagen der Familie und die Verarmung der menschlichen Beziehungen die westliche Zivilisation zunehmend an Gewicht und Tiefe verlieren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Sarnevisht, das heißt Schicksal.
سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سری گر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نرود
چه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذاشت سر نوشتت سر گذاشت لشکر غم را به سودا بر فلک سختی نمانده این زمان هر بزن تا بیکران سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر از کجای این باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نبه به سلی از سر نبه به سلی از سر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
In diesem Beitrag, liebe Hörer, erfahren Sie über den Beginn der islamischen Kulturepoche im Iran. Der Islam trat auf der arabischen Halbinsel in Erscheinung. Die Araber und Beduinenvölker zogen jedes Jahr nach Mekka, um die Götzen in der Kaaba oder arabisch Kaabe zu verehren. Die wichtigste Kunst der Araber war die Poesie. Sie hängten ihre Gedichtswerke an der Kaaba aus. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurde 570 nach Christus in Mekka als Nachkomme der Sippe der Bani Hashem vom Stamm der Quraysh geboren. Mit 40 wurde er von Gott zum Propheten berufen. Die anfangs sehr kleine Zahl von Anhängern wuchs bald dank der hohen Lehren des Islams und des hohen Charakters des Propheten auf eine große Anhängerschaft. 1621 nach Christus verließ der Prophet zur Wahrung der Religion die Stadt Mekka und machte Medina zum Ausgangspunkt der islamischen Geschichte. Die Grundlage des Islams, die er verkündete, waren der Glaube an den einen Gott, an seinen Propheten Muhammad und an das jüngste Gericht. Der Islam fand bald auf der ganzen arabischen Halbinsel und danach auch in den angegrenzten Gebieten Verbreitung. In diesen angegrenzten Gebieten waren die Menschen vorher unterdrückt worden und bekannten sich deshalb gerne zum Islam. Zunächst wurde die Bevölkerung von Kufa, Basra und andere Teile des heutigen Iraks sowie Scham, damaliges Syrien und Ägypten muslimisch.
Im Iran befand sich die Herrscherdynastie der Sassaniden zwar auf dem Abhang zum Untergang, konnte aber noch eine Zeit lang Widerstand leisten. Schließlich wurden diese Herrscher im Jahre 22 nach der Hijra, das heißt 1641 nach Christus, besiegt. Ihre Niederlage wurde durch die Schwächung dieser Herrscherfamilie aufgrund der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem herrschenden Kastensystem begünstigt. Die Umayyiden-Kalifen dehnten durch Eroberungen das Einflussgebiet des Islams so weit aus, dass es von Spanien und den Ufern des Atlantischen Ozeans bis an die Grenzen Chinas reichte. Unter den Umayyiden begann bereits die Verbreitung einer eigenständigen islamischen Kunst, jedoch gerieten diese Kalifen immer mehr vom wahren Islam ab. Mit Hilfe der Iraner gelangten die Abbasiden an die Macht. In dieser Zeit fällt in etwa der Beginn der islamisch-iranischen Kultur. In Bagdad entwickelte sich eine gewaltige Bewegung in Kunst und Wissenschaft, zu deren Entstehung die Iraner entscheidend beitrugen. Wichtige Werke aus der Pahlavi-Sprache, dem Indischen, Griechischen und Altsyrischen wurden ins Arabische übertragen und bekannte wissenschaftliche und theologische Lehrzentren gegründet. Die Iraner, welche unter den Sassaniden viel Leid erfahren hatten, begrüßten auf diese Weise eine Religion, die Gerechtigkeit und Gleichheit fordert und auf Wissen und Kunst achtet. Viele Geschichtsforscher und Denker sind der Ansicht, dass die islamische Kunst in Iran Entfaltung fand und schöne Beispiele für eine große Zivilisation hervorbringen konnte. Der bekannte muslimische Philosoph und Geschichtsschreiber Ibn Khaldun schrieb im 14. Jahrhundert nach Christus: Es ist eine herausragende Tatsache, dass bis auf einige Ausnahmen die islamischen Gelehrten in Religions- und Geisteswissenschaften nicht Araber und in der Mehrheit Iraner waren. Die meisten Kenner der Überlieferungen, die diese für die Muslime bewahrten, sind Iraner gewesen. Ibn Khaldun weiter: Außer den Iranern war keiner um die Wahrung und Zusammenstellung der Wissenschaften bemüht. Auf diese Weise sind sie das Sinnbild für die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam geworden, der gesagt hat: Und wenn Kenntnis und Wissen an dem Siebengestirn aufgehängt sein sollten, so werden Menschen aus Fars, die Iraner, sie sich aneignen. Die Rolle der Iraner bei der Weiterentwicklung der islamischen Zivilisation erfordert in der Tat besondere Studien.
Unser Beitrag betrachtet speziell die Wirkung des Islams auf die Kunst der Architektur und die grundsätzlichen Wandlungen auf diesem Gebiet. Wenn von der Wirkung des Islams die Rede ist, müssen einige Grundsätze beachtet werden. Zu deren besseren Erkenntnis werden wir uns dem Inhalt des Heiligen Korans zu. Zum Beispiel beschreibt der Koran die Stadt Mekka als sichere Stadt, die von der Götzenanbetung frei bleiben muss. In dem Vers 126 der Sure 2 und im Vers 35 der Sure 14 verweist der Koran auf die Merkmale dieser Stadt, in dem die heiligste aller religiösen Stätten, die Kaaba, steht. Diese Merkmale sind Sicherheit, Reinheit, überirdischer und irdischer Segen. Auch wenn hier kein materielles Modell für Bauwerke und Städtebau genannt wird, so werden aber einige spirituellen und qualitativen Erfordernisse beim Städtebau aufgezeigt. Man kann sagen, dass der Koran eine Beziehung zwischen Bauweise und Weltanschauung und eine Harmonie zwischen Gestaltung des Lebensraums und der Lebensweise sieht. Auch die Tradition des Propheten des Islams beeinflusste die neue Bauweise. Als der Prophet in Yathrib eintraf, wurde diese Stadt in Madinatun Nabi, die Stadt des Propheten, umbenannt. Als erstes legte der Prophet in Medina den Ort für eine Moschee fest. Er kaufte dieses Grundstück und erbaute die Moschee zusammen mit den Muslimen. Die Prophetenmoschee in Medina wurde Ausgangspunkt für die größten historischen Ereignisse zu Beginn des Islams. Sie war Versammlungsort und Gotteshaus zugleich. Die Moschee ist das wichtigste und heiligste Bauwerk für die Muslime und wird aufgrund besonderer Merkmale errichtet. Alle Moscheen weisen gemeinsame Merkmale auf. Die Moscheen in den Muslimländern sehen verschieden aus, aber ihr Ziel und Zweck ist der gleiche. Im Inneren sind sie einfach gestaltet. Sie sind alle in eine bestimmte Richtung gebaut, nämlich in die Richtung der Qibla. Diese Qibla, die Gebetsrichtung der Muslime, ist Mekka. Der muslimische Schriftsteller Najmeddin Bamute hat in seinem Buch »Islamische Städte« über den Sinn des Städtebaus und der Architektur im Islam interessante Überlegungen festgehalten. Dort heißt es, für einen Muslim haben Stadt und Haus eine besondere Bedeutung, ob nun in Harod oder Samarkand, in Isfahan oder Teheran. Der Muslim betet fünfmal am Tag das Ritualgebet, vergisst seine eigene Stadt und sein Haus, verlässt diese im Geiste und richtet sich auf eine andere Stadt, nämlich auf Mekka. Und was für ihn sehr wichtig ist, ist eine Stelle in der Stadt Mekka und eine Moschee in dieser Stadt namens Heilige Moschee und die Kaaba. Die Muslime stellen sich beim Verrichten des Gebetes auf eine Richtung ein, die für alle Muslime auf der Welt Gebetsrichtung ist. In Wahrheit beten sie alle, wo immer sie auch auf der Erdkugel sind, in eine Richtung und bilden zusammen einen riesigen, breiten Kreis mit der Kaaba als Mittelpunkt. Auch wenn die Kaaba architektonisch ein einfaches Bauwerk ist, die islamischen Lehren stehen mit ihr in Verbindung und diese Beziehung macht ihre spirituelle Pracht groß.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Khake-Khu, auf Deutsch Guter Erde. Thank you.
بزن به دستی که گل نشونده در با بنیش و ناز تیغش خاری نمونده در با خاری نمونده در با بوسه بزن به خاکی که آخرین پناه برای زنده موندن اسمش یه تکه گاهه فریاد از این ادابت با آه و بار خسته دستی که کرد بیدار سربی که تن شکسته این عشق آسمونه اما به نام بارو میخلط از تنه یاد کارون یاد نخلای تناور یاد مردان دلاور یاد خورم شب بخیر یاد ساحل یاد توفانهای دریا یاد خورم شهر زیبا یاد خورم شهر بخیر یاد نخلای تناور یاد مردان دلاور یاد خورم شب بخیر یاد ساحل یاد توفانهای دریا یاد خورم شهر زیبا یاد خورم شب بخیر
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Programm möchten wir über die Rolle sprechen, die der Hijab nach der islamischen Revolution im Iran gespielt hat. Der Iran ist ein muslimisches Land. Seine Frauen tragen den Hijab. Einige iranische Regierungssysteme haben den Hijab bekämpft, wie zum Beispiel der Schachvater Reza Khan Pahlavi. Doch er hat den Hijab nicht aus der Gesellschaft beseitigen können. Anfang 1935 gab dieser Diktator offen seine Ablehnung gegenüber der islamischen Bekleidung kund. Er befahl nämlich, dass die iranischen Frauen ihren Ganzschleier ablegen müssen. Die große Mehrheit der iranischen Frauen waren dagegen und wehrten sich. Nur eine kleine Gruppe von westhörigen Frauen begrüßten den Zwangsentzug des Hijabs. Reza Schah und die westlichen Staaten, die ihn unterstützten, unterdrückten die Frauen, die den Hijab trugen. Aber für die Mehrheit der iranischen Bevölkerung waren die islamischen Werte sehr wichtig. Sie protestierten unerschrocken gegen das Vorgehen Reza Schahs. Ihre Unterstützung für den Hijab ist an dem abzulesen, was sich in der Stadt Mashhad in der Gohashod Moschee ereignete. Frauen und Männer hatten sich aus Protest in dieser Moschee versammelt. Sie wurden jedoch von den Handlangern Reza Schahs blutig niedergemetzelt. Viele starben. Der Sohn Reza Khans, Mohammad Reza Shah, hat ebenso den Hijab unter der muslimischen Bevölkerung bekämpft. Nur ging er anders vor. Er verbreitete Verdorbenheit und Zügellosigkeit unter den Jugendlichen und den Frauen. In seiner Offensive gegen den Islam versuchte er, den Wert der Frauen zu schwächen. Entgegen dem Wunsch der Bevölkerung bekämpfte der Schah den Islam und brachte das Wohl der Gesellschaft in Gefahr. Die Kultur unter den Pahlavis war eine Kultur ohne Hijab. Es war eine Kultur der Westhörigkeit. In dieser Kultur verloren die Frauen ihre gebührende Stellung. Imam Khomeini, der verstorbene Vater der islamischen Revolution, hat hierüber gesagt: Der Schah sagte über die Frau, sie muss attraktiv sein, natürlich in dem tierischen, materiellen Sinne, den er meinte. Der Schah wollte eine Frau, die wie eine Puppe ist. Aber die Frau ist ein Mensch, und zwar ein wichtiger Mensch. Die Pahlavis wiesen der Frau einen niedrigen Platz in der Gesellschaft zu. Aber die Frauen verlangten bei der Revolution die Wiederherstellung ihrer ehemaligen Stellung und Würde. Sie waren Zeuge, wie viele Frauen an den Demonstrationen gegen das Pahlavi-Regime teilnahmen. Sie demonstrierten ihre Treue zur Religion durch das Tragen ihres Hijabs. Frau Fadiva Eskandari hat Recherchen über die Hijab-Frage durchgeführt. Sie sagt, vor der islamischen Revolution haben Vasallenregime Irans versucht, das westliche Modell der Frau in unsere Gesellschaft einzuführen. Sie wollten gegen die Keuschheit der Frau vorgehen.
Aber dies ist ihnen nicht gelungen, weil die Bürger und besonders die muslimischen Frauen wachsam blieben. Deshalb ist unsere Revolution in erster Linie eine Revolution der Werte und nicht nur eine politische und wirtschaftliche Revolution.
Frau Behnaz Ashtari ist Rechtsanwältin und Schriftstellerin. Sie ist der Meinung, die Frauen haben während der Islamischen Revolution mit ihrem Hijab eine sichere Zone für sich aufgebaut. Sie haben dank dieser Sicherheitssphäre ihre Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen von Gesellschaft, Kultur und Politik steigern können. Die Fortsetzung dieses Prozesses hat dazu geführt, dass viele Fähigkeiten der Frauen sich entfalteten. Früher waren viele Frauen nicht an gesellschaftlichen Tätigkeiten mitbeteiligt, weil sie die verdorbene Atmosphäre mieden. Aber heute sind sie sehr gerne und mit Interesse in der Gesellschaft zugegen. Daher konnte die iranische Gesellschaft die Kräfte der Frauen nutzen und schneller auf die Entwicklung zugehen. Dies zeigt der Weltbevölkerung, dass der Hijab der Frauen kein Hindernis auf dem Weg zu Fortschritt und Entwicklung ist. Einer der wichtigen Faktoren dafür, dass iranische Frauen ein höheres Niveau erreicht haben, ist in den Augen Imam Khomeinis, Vater der Islamischen Revolution, die Tatsache gewesen, dass die Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten bereitgestellt wurden. Imam Khomeini hat den Frauen oftmals empfohlen, dass sie nach Wissen und Gottesfürchtigkeit streben sollen, damit sie die Voraussetzungen für das Wachsen der hohen menschlichen Werte schaffen. Außerdem enthält die Verfassung der Islamischen Republik Iran klare Gesetze über den hohen Wert der iranischen Frau. Diese Gesetze bereiten geeignete Bedingungen für die Entfaltung der Frauen vor. Sie geben ihr die Möglichkeit, neben Ehe und Kindererziehung an den verschiedenen Angelegenheiten der Gesellschaft mitbeteiligt zu sein. Frau Soraya Khodayari, eine Schriftstellerin, sagt, die Islamische Revolution hat den Frauen wahre Freiheit gebracht. Die Frauen konnten entsprechend ihrer geistigen und seelischen Bedingungen sich auf verschiedene Ebenen hervortun. Der Hijab hat ihnen dabei geholfen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.